Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag steht im Matthäus-Evangelium. Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Dort schreibt der Evangelist: Mit der Zeugung von Jesus Christus verhielt es sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Während er noch hin und her überlegte, erschien ihm im Traum der Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte: Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den werden sie Immanuel nennen. Der Name bedeutet: Gott steht uns bei. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er hatte aber keinen ehelichen Verkehr mit ihr, bis sie ihren Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Liebe Geschwister, alle Jahre wieder Psychostress an Weihnachten. So die Überschrift eines Internetartikels des Nachrichtenmagazins Focus. Und wie dieser Psychostress dann aussieht, ist dann auch im Artikel zu lesen und auch, was diesen Stress verursacht. Ich zitiere einmal, da heißt es: Schon Wochen vor dem Fest stehen neben den üblichen Verpflichtungen die Weihnachtsvorbereitungen auf dem Programm. Karten schreiben, Plätzchen backen, Geschenke kaufen und verpacken. Eine Weihnachtsfeier folgt auf die nächste und dazwischen muss das Krippenspiel im Kindergarten organisiert werden. Am 24. können dann schon Kleinigkeiten das gespannte Nervenkostüm zum Zerreißen bringen. Eine Bemerkung wie: Habt ihr keinen schöneren Baum mehr bekommen? Oder das enttäuschte Gesicht eines Kindes, wenn das neueste Computerspiel nicht auf dem Gartentisch liegt, lässt die Situation eskalieren. Der Streit an Heiligabend ist also weniger eine Überraschung als vielmehr die letzte Konsequenz einer stressigen Vorweihnachtszeit. Zitat Ende. Liebe Geschwister, Stress in der Vorweihnachtszeit. Wer von uns kennt das nicht? Ja, wer von uns hätte noch nie unter Vorweihnachtsstress gelitten? Es mag uns überraschen, aber unser heutiger Textabschnitt macht deutlich, auch die historisch erste Vorweihnachtszeit war alles andere als konfliktfrei. Auch in der geschichtlich ersten Vorweihnachtszeit strebte alles auf eine handfeste Eskalation zu. Auf eine Katastrophe, die fast den Lebensentwurf zweier Menschen zerstört hätte. Wenn auch aus anderen Gründen als heute. Glücklicherweise konnte diese Krise abgewendet werden. Und diese Abwendung geschah durch eine Erkenntnis. Durch die Erkenntnis dessen, um den sich Weihnachten dreht. Oder um den sich Weihnachten drehen sollte. Ich spreche von der Erkenntnis der Einzigartigkeit von Jesus Christus. Ja, diese Erkenntnis von der Einzigartigkeit von Jesus Christus hat die erste Vorweihnachtszeit gerettet. Und wie dies geschah und was diese Erkenntnis umfasst, darum soll es nun in der kommenden halben Stunde gehen. Was Jesus Christus einzigartig macht, so lautet heute Morgen unser Thema. Und wir wollen gleich zum ersten Punkt, Predigtpunkt, übergehen. Was Jesus Christus einzigartig macht, ist, Punkt 1 heute Morgen, seine einzigartige Herkunft. Ich lese uns noch einmal die Verse 18 bis 20. Da schreibt Matthäus: Mit der Zeugung von Jesus Christus verhielt es sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigen, von ihr zu trennen. Während er noch hin und her überlegte, erschien ihm im Traum der Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Liebe Geschwister, Matthäus berichtet uns hier von der Zeugung von Jesus Christus, von seiner Menschwerdung. Und so, wie wir eine Familiengeschichte berichten würden, nennt er da zunächst einmal ein Paar, ein junges Ehepaar, Josef und Maria. Matthäus beschreibt diese Ehe hier als schon rechtsgültig, aber noch nicht vollzogen. Was hiermit gemeint ist, macht einen Blick auf die damaligen Heiratsbräuche klar. Damals bestand eine Eheschließung, grob vereinfacht gesagt, aus zwei Phasen. In Phase 1, ich nenne sie mal Brautgewinnung, erfolgte die Brautwerbung. Dies war regelmäßig Aufgabe des Brautvaters. Er hatte mit dem Vater eines Mädchens entsprechende Verhandlungen zu führen. Es war Aufgabe des Vaters des Bräutigams. Und der hatte eben mit dem in Frage kommenden Brautvater Verhandlungen aufzunehmen. Der Vorschlag zur Verehelichung konnte auch vom Brautvater ausgehen. Das war aber wohl eher die Ausnahme. Auch der Bräutigam selbst konnte unter Umständen Werbung betreiben. Das Mädchen wurde auch in der Regel um seine Zustimmung gefragt. Aber es kam auch vor, dass das Mädchen den Mann gar nicht näher kannte oder auch überhaupt nicht kannte. Der Bräutigam oder dessen Vater hatte dann dem Vater der Braut einen Brautpreis zu zahlen. Dieser konnte in Geld oder Sach- oder Dienstleistungen bestehen. Und der so abgeschlossene Ehevertrag bedeutete dann praktisch die Verlobung des Mädchens. Und ab diesem Zeitpunkt, das ist der Unterschied zu heute, war der Mann in gewisser Weise ihr Herr. Ja, von nun an galt auch die Verpflichtung zur ehelichen Treue. Und der Bräutigam hatte das Recht, die Frau zu sich in sein Haus zu holen. Das konnte er sofort oder auch später tun. Und diese Heimholung der Frau, Phase 2, war dann die eigentliche Hochzeit. Dabei ging der von seiner Mutter geschmückte Bräutigam seiner Braut entgegen. Es wird berichtet, er trug eine Krone und er wurde von Freunden und Musikanten begleitet. Gleichzeitig machte sich dann auch die Braut auf den Weg. Sie wurde dem Bräutigam am Abend des ersten Festtages von Freundinnen ihm entgegengeführt. Und dem Zug schlossen sich dann regelmäßig nochmal andere Leute an. Fackeln und Lampen gaben dabei der Freude Ausdruck. Die Braut wurde dem Bräutigam verschleiert zugeführt. Sie erhielt von ihrem Vater eine Mitgift. Und zum Zeichen der Besitznahme konnte der Mann dann den Zipfel seines Gewandes über die Braut werfen. Er hatte nun für seine Frau zu sorgen, um diese zu schützen. Und mit der mehrtägigen Hochzeitsfeier, das ging dann unter Umständen 7 Tage, kam diese Phase dann zum Abschluss. Also Maria und Josef, wenn wir das Gesagte anwenden, die befanden sich in ihrer Ehe am Ende von Phase 1 und noch vor Phase 2. Die Brautwerbung war erfolgt und der Ehevertrag abgeschlossen. Sie waren verlobt. Aber Josef hatte seine Frau noch nicht heimgeholt. Also die eigentliche Hochzeit stand noch aus. Aber wichtig, das ist der Unterschied zu heute, verlobt bedeutete damals rechtsgültig verheiratet. Also rein rechtlich bestand schon eine gültige Ehe. Ja, mit unter drastischen Konsequenzen, denn Untreue in der Verlobungszeit galt bereits als Ehebruch. Ich lese mal 5. Mose 22, Vers 23, da heißt es: Wenn ein Mann irgendwo in der Stadt mit einem unberührten Mädchen schläft, das einem anderen Mann zur Ehe versprochen ist, müsst ihr die beiden vor das Tor der Stadt führen und dort durch Steinigung hinrichten. Das Mädchen muss sterben, weil es mitten in der Stadt nicht um Hilfe gerufen hat und der Mann, weil er mit einem Mädchen geschlafen hat, das rechtlich schon die Frau eines anderen war. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen. Also Maria und Josef, die waren rechtsgültig verheiratet. Aber sie hatten eben die Ehe noch nicht vollzogen. Damit hatten sie auch noch keinen ehelichen Verkehr gehabt. Es war zwischen ihnen bisher zu keinem Geschlechtsverkehr gekommen. Und in dieser Situation nun stellte sich heraus, dass Maria schwanger war. Ja, oder besser gesagt, es stellte sich für Josef heraus, dass seine Verlobte schwanger war. Für Maria selbst war ihr Zustand keine Überraschung. Ja, sie war schon vor ihrer Empfängnis über diese kommende Schwangerschaft informiert worden. Ja, wir lesen das im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Da ist der Erzengel Gabriel, der ihr das sagt. Für Josef gab es demgegenüber ganz offensichtlich keine entsprechende Vorbereitung. Er wurde von der Schwangerschaft seiner Verlobten Maria überrascht. Wir können uns das vielleicht nicht vorstellen, aber ganz offensichtlich hatte sie ihm auch nichts von der Schwangerschaft mitgeteilt. Nein, Josef erfuhr vom Zustand seiner Verlobten ganz offensichtlich erst durch den Augenschein, ja durch die körperlichen Veränderungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt. Und Josef, der wusste damit auch nichts von der Herkunft der Schwangerschaft. Ja, diese erläuternde Information am Ende von Vers 18 gibt Matthäus uns, seinen Lesern. Josef hatte diese Informationen offensichtlich noch nicht. Er wird uns vom Evangelisten ja überrascht, ja geradezu verstört geschildert. Der Josef konnte sich diese Schwangerschaft verständlicherweise nicht erklären. Man kann sagen, diese Schwangerschaft, die stürzte diesen Mann in eine konfliktträchtige Situation. Ja, in einen ausgesprochenen Gewissenskonflikt. Ja, man könnte sagen, in eine Lebenskrise. Wir können uns das vorstellen. Seine gesamte Lebensplanung stand infolge dieser Schwangerschaft plötzlich auf der Kippe. Und als Ehemann war es seine Aufgabe, die eingetretene Krise zu lösen. Und wie sehr Josef dies herausforderte, lesen wir in den Versen 19 und 20a. Matthäus beschreibt uns Josef hier als äußerst verantwortungsvolle Persönlichkeit. Ja, die gute Nachricht spricht in Vers 19 davon, dass Josef großmütig gewesen sei. Im griechischen Grundtext steht hier allerdings eine Wendung, die noch umfassender ist. Diese umfasst neben der Großmütigkeit oder Barmherzigkeit auch den Aspekt der Gerechtigkeit. Also Josef war nicht nur großmütig, er war nicht nur barmherzig, er war auch gerecht. Und woran bei dieser Gerechtigkeit zu denken ist, lernen wir aus zwei Schriftstellen. In Lukas 1 heißt es von Zacharias und Elisabeth, beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Oder vom alten Simeon heißt es dann in Kapitel 2, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war fromm, hielt sich treu an Gottes Gesetz und wartete auf die Rettung Israels. Also in dieser Weise wird auch die Gerechtigkeit von Josef aufzufassen sein. Josef orientierte sich in seiner Lebensführung an der Offenbarung Gottes. Er richtete sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn aus. Und gerade weil dies so war, bereitete ihm die eingetretene Situation große Gewissensnot. Ja, zwei Aspekte waren es wohl, die ihm hier Schwierigkeiten bereiteten. Einerseits wollte er dem Gesetz Gottes entsprechend handeln. Ja, machen wir das klar. Machen wir uns das klar. Maria stand im Verdacht, eine Ehebrecherin zu sein. Aus Josefs Sicht, denn mit seinem damaligen Informationsstand, deutete alles auf Ehebruch hin. Auch wenn er sich sowas bei Maria überhaupt nicht hatte vorstellen können. Aber die Fakten waren doch da. Ja, da war ein Bauch. Und der wuchs. Und für den Fall des Ehebruchs gab Gottes Gesetz klare Anweisungen. Ja, hier ist nicht nur an die Steinigung zu denken, denn diese Strafe war im ersten Jahrhundert nach Christus bei Ehebruch wohl eher eine Ausnahme. Häufiger wurde in einem solchen Fall die Ehe geschieden. Da gab es zwei Visionen, einmal die öffentliche Scheidung, die ging mit einer Beschämung einher. Und dann gab es auch die private Scheidung. Und ein Vorfahren im Eheprozess hätte Josef nun als Treulosigkeit gegenüber dem Gesetz Gottes verstanden. Ja, er hätte sich selbst als schuldig gefühlt, weil er eine Frau geheiratet hätte, die Ehebruch getrieben hat. Ja, und das war für ihn undenkbar. Ja, das waren wirkliche Gewissensnöte. Und auf der anderen Seite wollte Josef für Maria das Beste. Er liebte sie doch. Er wollte sie auf keinen Fall der öffentlichen Schande aussetzen. Denn mit persönlicher Genugtuung oder Rache hatte er überhaupt nichts am Hut. Und von daher wollte er sie nicht vor Gericht anzeigen, also in Richtung Steinigung. Ja? Er wollte auch keine öffentliche Scheidung, weil das auch mit einer Beschämung einherging, sondern er favorisierte eine stille Trennung, eine Trennung, welche die negativen Auswirkungen auf Marias Leben möglichst gering halten würde. Aber nochmal, diese Entscheidungsfindung, das macht Matthäus hier deutlich, das war für Josef alles andere als leicht. Ja, Josef, der rang wirklich mit dieser Entscheidung. Ja, ganz offensichtlich wusste er nicht genau, was er tun sollte. Das war für ihn eine Not, ein großes Dilemma. Und beendet wurde diese Krise dann erst durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes. In Vers 20 berichtet uns Matthäus, dass Josef im Traum der Engel des Herrn erschien. Und dieser Engel gab Josef wichtige Informationen und einen Auftrag. Nun wurde auch Josef über die Herkunft der eingetretenen Schwangerschaft informiert. Der Engel sagte, das Kind, das sie, also Maria, erwartet, stammt vom Geist Gottes. Und er macht damit deutlich, Maria ist nicht untreu gewesen. Sie ist mit keinem anderen Mann zusammen gewesen. Sie ist von keinem anderen Mann schwanger. Das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Und dann wies der Engel Josef an, Maria zu sich zu holen. Er sollte mit ihr die Ehe vollziehen und dadurch in rechtlicher Hinsicht für das kommende Kind ja sozusagen Adoptivvater sein. Ja, unabhängig davon, dass er eben nicht der leibliche Vater war. Und das macht Matthäus hier in diesem Text sehr, sehr deutlich. Auch ganz am Ende spricht er nochmal ausdrücklich davon, dass Josef und Maria vor der Geburt des Kindes keinen Geschlechtsverkehr hatten. Also darüber gibt es keinen Zweifel, dieses Kind stammt nicht von Josef. Und liebe Geschwister, spätestens hier wird deutlich, dass die Herkunft von Jesus Christus einzigartig ist. Denn Jesus Christus stammt nicht von einer menschlichen Mutter und einem menschlichen Vater ab, sondern von einer menschlichen Mutter und vom Geist Gottes. Aber was heißt das nun? Was bedeutet es, dass Maria durch die Wirkung des Heiligen Geistes schwanger war? Ja, wir wollen doch fragen, wie lief dieser Zeugungsakt konkret ab? Was passierte da im Körper von Maria? Antwort, wir wissen es nicht. Denn die Heilige Schrift gibt uns hierzu keine genauen Informationen. Da wird wahrscheinlich manches ganz normal und anderes ganz unnormal abgelaufen sein. Ja, wie jede andere Frau im gebärfähigen Alter wird Maria einen Zyklus gehabt haben. Alle 28 Tage wird eine Eizelle herangereift sein. Aber ob diese nun befruchtet wurde, oder ob direkt eine befruchtete Eizelle heranwuchs? Reine Spekulation. Wir wissen es nicht. Klar ist nur, Maria war seine wirkliche Mutter. Und der Geist Gottes in gewisser Hinsicht sein Vater. Aber wie genau das vonstatten ging, erfahren wir nicht. Und Spekulationen machen keinen Sinn. Hier sollten wir dem Rat von Johannes Calvin folgen. Über den Umgang mit der Heiligen Schrift sagte er einmal, wir wollen hier, wie in der ganzen christlichen Lehre, beachten, dass da die eine Regel der Bescheidenheit und Nüchternheit zu wahren ist. Wir sollen über verborgene Dinge nichts reden, nichts denken, nichts wissen wollen, als was uns in Gottes Wort kundgemacht ist. Und dazu kommt das Zweite. Wir sollen beim Lesen der Schrift stets das aufsuchen und bedenken, was der Auferbauung dient, nicht aber dem Vorsitz und der Erforschung unnützer Fragen uns hingeben. Und weil der Herr uns nicht in leichtsinnigen Fragen, sondern in echter Frömmigkeit, in der Frucht oder in der Furcht seines Namens, in rechtem Vertrauen, in der Heiligung des Lebens hat unterrichten wollen, so wollen wir uns an diesem Wissen genügen lassen. Ja, folgen wir auch hier diesem Rat. Lassen wir alle Spekulationen und konzentrieren wir uns auf das, was offenbar ist. Und das ist, Gott hatte Maria auf übernatürliche Weise schwanger werden lassen. Seine Kraft war es, die dies hervorbrachte. Maria trug ein Kind unter dem Herzen das von Gottes Geist herkam und das damit anders war als alle anderen Kinder, die jemals geboren wurden und heute und in Zukunft geboren werden. Ein Kind mit einer einzigartigen Herkunft. Aber was war das für ein Kind? Wer sollte da in wenigen Monaten zur Welt kommen? Auf diese Frage gibt Matthäus uns im weiteren Verlauf unseres Textes eine Antwort. Damit sind wir beim zweiten Predigtpunkt. Was Jesus Christus einzigartig macht, Punkt 2 heute Morgen, ist seine einzigartige Identität. Ich lese uns noch einmal 21 und 23 oder bis 23. Da schreibt Matthäus, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den werden sie Immanuel nennen. Der Name bedeutet, Gott steht uns bei. Liebe Geschwister, hier in diesen Versen macht der Engel deutlich, mit wem Maria denn da schwanger ist. Der Engel teilt dies Josef mit. Zunächst offenbart er da das Geschlecht. Er kündigt an, dass Maria einen Sohn zur Welt bringen wird. Aber das ist nicht alles. Der Engel teilt Josef noch weitaus mehr zu der Identität des Kindes mit. Er tut dies einmal durch den Auftrag zur Namensgebung. Der Engel weist Johannes an, dem Kind nach der Geburt einen Namen zu geben. Und zwar einen ganz bestimmten. Josef soll das Kind Jesus nennen. Und er begründet das auch gleich. Das Kind soll Jesus genannt werden, weil es sein Volk von aller Schuld befreien wird. Der Name Jesus ist die griechische Form des hebräischen Joshua. Diesen Namen gibt es in einer Langform und in einer Kurzform im Alten Testament. In der Langform finden wir beispielsweise in 2. Mose 24, Vers 13. Da wird dieser Name in unserer Übersetzung mit Josua wiedergegeben. Und in dieser Form hat der Name die Bedeutung Yahweh, das ist ein Name Gottes, Yahweh ist Rettung. In der Kurzform finden wir diesen Namen beispielsweise in Nehemia 7, Vers 7. Ja, da wird der Name übersetzt Jeshua. Und in dieser Form hat der Name dann die Bedeutung Yahweh rettet. Yahweh ist Rettung, Yahweh rettet. Und hier der Name Jesus, er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Also der Engel, der offenbart Josef hier Wesentliches über die Identität des kommenden Kindes. Er macht deutlich, Marias Sohn ist der im Alten Testament angekündigte Retter. Ja, er ist die Person, welche in der Endzeit die angekündigte Rettung für Israel bringt. Und er macht deutlich, wie diese Rettung erfolgen wird. Da fragen wir ja, Rettung, wieso Rettung? Wieso war Rettung überhaupt nötig? Antwort, weil Israel aufgrund seines Ungehorsams unter Gottes Gericht geraten war. Ja, in 2. Chronik, im 36. Kapitel, lesen wir davon. Da heißt es, immer wieder warnte sie der Herr, der Gott ihrer Vorfahren, durch seine Boten, weil er sein Volk und seine Wohnung schonen wollte. Aber sie, also das Volk Israel und Juda, machten sich über die Boten Gottes lustig, schlugen sein Wort in den Wind und verspotteten seine Propheten. Darum wurde der Herr auf sein Volk so zornig, dass es keine Rettung mehr gab. Der Herr ließ König Nebukadnezar von Babylonien gegen sie heranrücken. Alle Kriegsleute von Juda kamen um, die letzten beim Kampf im Heiligtum. Nebukadnezar verschonte keine, nicht einmal die jungen Mädchen, die Alten und Schwachen. Der Herr gab sie alle in seine Gewalt. Nebukadnezar ließ auch noch die letzten Tempelgeräte, die Großen wie die Kleinen, nach Babylon bringen, dazu die Tempelschätze und die Schätze des Königs und der anderen führenden Männer. Die Babylonier steckten das Haus Gottes in Brand, rissen die Stadtmauern von Jerusalem nieder, warfen Feuer in alle vornehmen Häuser und vernichteten auf diese Weise alles, was an Wertvollem noch übrig geblieben war. Also Gottes scharfes Gericht hatte Israel getroffen. Die Bevölkerung wurde verschleppt, der Tempel zerstört, das davidische Königtum beseitigt. Und auch wenn sich die Situation im weiteren Verlauf wieder besserte, auch wenn zu Zeiten des Neuen Testaments wieder ein Tempel existierte, auch eine gewisse, ein gewisses Maß an Selbstbestimmung. Das Land blieb weiterhin von den Feinden besetzt und das davidische Königtum war beseitigt. Doch in alle Trostlosigkeit hinein hatte Gott im Alten Testament sein rettendes Eingreifen angekündigt durch die Propheten. Wieder und wieder stellte er ihnen seine kommende Hilfe vor Augen. Beispielsweise Jesaja 49, Vers 7, der Herr, der Befreier Israels, und sein heiliger Gott sagt zu dem Volk, das verachtet und von allen verabscheut wird, das den Tyrannen dienen muss. Könige werden mit ansehen, wie du befreit wirst. Und sie werden vor dir aufstehen. Fürsten werden sich vor dir niederwerfen. Das wird geschehen, weil der Herr sein Wort hält, weil der heilige Gott Israels dich erwählt hat. Also Gott hatte das Volk aufgrund seines Ungehorsams richten müssen. Aber für die Endzeit hatte er die große Wende angekündigt. Wieder und wieder hatte er seinem Volk zugesagt, ich werde euch zur Hilfe kommen, ich wende euer Ergehen. Aber mehr noch, der Engel sagt hier nicht nur, durch das Kind, das Maria erwartet, wird Yahweh, also wird Gott seine Rettung bringen. Nein, der Engel sagt hier wahrscheinlich mehr. Er sagt, das Kind selbst bringt nicht nur die Rettung Yahwehs, sondern es ist Yahweh. Dieses Kind ist Gott selbst. Und klar wird dies aus der Erläuterung des Namens Jesus, die der Engel hier angibt. Er sagt dort, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und diese Erklärung des Namens Jesus stammt direkt aus Psalm 130. In diesem Psalm beklagt der Dichter das Problem der menschlichen Schuld, der Sünde, die dazu führt, dass Gott gerechterweise zornig auf uns ist. Und der Psalmist gibt in diesem Psalm seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Herr, dass Yahweh Schuld vergibt. Ja, dass er Schuld vergeben will und Schuld vergeben wird. Denn er ist sich bewusst, dass es ansonsten keine Rettung gibt. Und in den Versen 7 und 8 schließt er dann, Volk Israel, hoffe auf den Herrn, denn er ist gut zu uns und immer bereit, uns zu retten. Ja, er, Yahweh, nämlich, wird Israel retten von aller Schuld. Und indem der Engel genau diese Stelle hier zitiert, macht er deutlich, dieses Kind, dieser Jesus, ist Gott selbst, ist Yahweh selbst. Der alttestamentliche Beter erwartete von Yahweh die Rettung. Und zwar die Rettung von Schuld. Und der Engel offenbart das Kind Marias jetzt als genau diesen Retter. Als Yahweh selbst, der kommt, um sein Volk von aller Schuld zu befreien. Aber mehr noch, der Engel offenbart in den Versen 22 und 23 noch weiteres. Ich sage hier bewusst der Engel, denn einige spricht dafür, dass der Engel auch diese Worte geredet hat, also dass dieses Zitat länger war, als es in unseren Übersetzungen deutlich wird. Also dass das hier nicht eine Zusammenfassung von Matthäus ist, sondern dass der Engel gesagt hat, das alles ist geschehen, damit in Erfüllung ging. Was aber sagt der Engel in den Versen 22 und 23? Antwort, er erklärt dem angefochtenen Josef, dass die Schwangerschaft seiner Verlobten Jesaja 7 erfüllt. Der Engel zitiert hier eine bekannte Prophezeiung aus dem Buch Jesaja. Und in dieser Prophetie wird eine Jungfrauengeburt angekündigt. Genauer, die Geburt eines Kindes mit dem Namen Immanuel. Ja, des Gott steht uns bei. Der Prophet Jesaja äußerte diese Prophezeiung damals in einer sehr konkreten Situation, etwa 735 vor Christus. Damals waren die Assyrer die aufstrebende Macht. Und die syrisch-palästinensischen Kleinstaaten, die versuchten auf die Assyrer durch die Bildung von Koalitionsarmeen zu reagieren. Unter anderem bildeten damals Syrien und das Nordreich Israel ein solches Bündnis. Und der König von Juda, Ahas, der wollte da nicht mitmachen. Und weil er nicht mitmachen wollte, wurde er dann von dieser Koalitionstruppe aus Syrer und Israeliten des Nordreichs, so nenne ich es mal, angegriffen. Und anlässlich dieses Angriffs wandte sich Jesaja an den König und forderte ihn auf: Fordere doch als Bestätigung ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, ganz gleich, ob aus der Totenwelt oder aus dem Himmel. Ahas antwortete: Ich verlange kein Zeichen, ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja: Hört ihr vom Königshaus, es reicht euch wohl nicht, dass ihr den Menschen zur Last werdet. Müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes auf die Probe stellen? Deshalb wird der Herr euch von sich aus ein Zeichen geben. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie Immanuel, Gott steht uns bei, nennen. Leider können wir aus Zeitgründen nicht mehr genau auf diese Jesaja-Stelle eingehen. Ich will deshalb nur die wesentlichen Dinge nennen. Der Engel identifiziert hier das Geschehen rund um Maria als die Erfüllung von Jesaja 7. Und mehr noch. Er sieht in dem Kind von Maria den Messias selbst, diesen Messias aus dem Stamm Davids. Ja, diesen Messias, dessen Wesen im Alten Testament in einigen Punkten doch dunkel bleibt. Beispielsweise, ob er ein Mensch ist oder ob er auch eine göttliche Person ist, ob er triumphiert oder ob er leidet. Hier wird seine Identität geklärt. Hier wird klar, wer er ist. In der Menschwerdung dieses Kindes erfüllt sich die Zusage: Gott steht uns bei. Dieses Kind selbst ist der angekündigte Immanuel. Liebe Gemeinde, hier erfahren wir von der zweiten Begründung für die Einzigartigkeit von Jesus Christus. Jesus Christus ist einzigartig, denn er ist der im Alten Testament verheißene Messias. Und mehr noch, er ist Gott selbst. Machen wir uns dies immer wieder klar. Jesus Christus ist Gott. Ja, bedenken wir dies gut, denn diese Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen. Ja, hören wir nur einmal auf Johannes 3, Vers 36, wo Johannes sagt: Wer sich an den Sohn hält, der hat das ewige Leben. Wer nicht auf den Sohn hört, wird niemals das Leben finden. Er wird dem Zorngericht Gottes nicht entgehen. Verstehen wir, das Kind von Maria ist nicht irgendein Kind. Nein, es ist Gott selbst. Es ist der Herr, dem wir unser Leben anvertrauen müssen. Tun wir es nicht, gibt es für uns keine Rettung. Dann gilt uns diese Botschaft: Vom Gott steht uns bei, nicht. Dann ist er nicht unser Herr, der uns rettet. Im Gegenteil, wenn wir ihm nicht gehorchen, ist er unser Richter. Und von daher, liebe Geschwister, glauben wir an den Herrn Jesus Christus. Vertrauen wir ihm. Er ist es wert, er wird uns nicht enttäuschen. Liebe Geschwister, zwei Begründungen für die Einzigartigkeit von Jesus Christus haben wir schon gehört. Aber unser Text legt noch eine weitere Begründung nahe. Eine Begründung, die so wichtig ist, dass wir sie hier nicht unerwähnt lassen wollen. Wir wollen noch ganz kurz auf sie eingehen. Was Jesus Christus einzigartig macht, Punkt 3 heute Morgen, ist seine einzigartige Liebe zu seinem Volk. Also dieses Kind von Maria ist Gott selbst. Der Gott steht uns bei. Und liebe Geschwister, wie wurde er dies? Antwort: durch seine Menschwerdung, durch sein Eingehen in die menschliche Natur. Ja, er brachte uns diese Rettung ganz anders, als damals gemeinhin erwartet wurde. Ja, im Judentum gab es eine starke Erwartung eines Retters, der Israel befreien würde. Erwartet wurde die Befreiung von der römischen Tyrannei. Auch in geistlicher Hinsicht wurde etwas von diesem Retter erwartet. Ja, man rechnete damit, dass dieser Retter Israel geistlich reinigen würde. Ja, dass er Israel dazu bringen würde, wieder das Gesetz zu beachten, das Gesetz zu halten. Aber dass dieser Retter auf diese Weise sein Rettungswerk vollziehen würde, dass er sich selbst und sein Leben als Lösegeld geben würde, sprengte jede Erwartung. Ja, das lag völlig außerhalb der gängigen Annahmen. Ja, dass Gott selbst Mensch werden würde, dass er dann später am Kreuz für unsere Schuld sterben würde und so die Schuld wegschaffen würde, die uns von Gott trennt, das hatte keiner geahnt. Liebe Geschwister, welch eine Liebe ist das? Und welches Maß von Gottes Beistand wird da für uns deutlich? In dieser gewaltigen Tat. Ja, bei der Betrachtung der Menschwerdung des Sohnes können wir hinsichtlich seiner Liebe zu uns gewiss werden. Wie oft suchen wir noch Zeichen seiner Liebe im Alltag, in unserem täglichen Ergehen, in unserem körperlichen Wohlergehen, in unseren finanziellen Möglichkeiten, ja darin, wie wir sozial angesehen sind. Aber nein, liebe Geschwister, hier im Stall von Bethlehem, da wird Gottes Liebe zu uns greifbar. Hier können wir seiner Liebe gewiss werden. Denken wir an die Worte von Paulus aus Römer 5. Da bringt er diesen Gedanken auf den Punkt und sagt, unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Und das beginnt an Weihnachten. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt, allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich komme zum Schluss. Liebe Geschwister, Matthäus berichtet uns, dass Josef nach seiner Vision gehorsam war. Er lehnte die schwangere Maria und ihr Kind nicht länger ab, denn er hatte dessen Einzigartigkeit erkannt. Gott gebe auch uns, dass wir seine Einzigartigkeit erkennen und diesem Kinde glauben. Amen.